Schriftlesung und ich darf euch mitnehmen in den Philipperbrief zum letzten Mal, denn wir lesen Kapitel 4, Vers 21 bis 23 aus der Schlachterübersetzung. Die Verse werden ebenso an der Leinwand angezeigt. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
So. Gleich bin ich soweit. Guten Abend. Auch von mir, schön euch zu sehen. Und ja, heute ist es soweit, wie der Fabio gerade gesagt hat. Wir kommen zur letzten Predigt zum Philipperbrief, der schönen Serie, die wir hier im Juni gestartet haben, als der Mittwochsgottesdienst auch wieder neu gestartet hat. Wir verlassen also heute den Philipperbrief und dürfen aber gespannt sein auf das, was danach kommt. Und so viel darf ich schon mal verraten. Wir werden in der nächsten Woche den Buß- und Bettag hier gemeinsam begehen und in der Woche danach dann, da haben wir hier in der Gemeinde unsere Fasten- und Gebetswoche, da soll der Fokus dann auf dem gemeinsamen Gebet liegen. So, und dann bleiben noch 3 Mittwoche, bis wir dann an Weihnachten angekommen sind. Und da wollen wir uns auf dieses große Ereignis vom Kirchenjahr, auf Weihnachten eben, auch hier besinnen. Und wir haben uns da eine kleine Reihe überlegt, mit der wir diese 3 Mittwoche füllen wollen. Und wir wollen da versuchen, sozusagen eine trinitarische Perspektive, könnte man sagen, auf Weihnachten zu bekommen, auf das Fest zu gewinnen. Und wir werden uns da in diesen 3 Mittwochen bis Weihnachten dann anschauen, was die 3 Personen von der Gottheit eigentlich mit Weihnachten zu tun haben. Was der Vater, was der Sohn, was der Heilige Geist und was das alles mit uns. Darum soll es dann gehen. Und mit dieser Serie wollen wir dann sozusagen ins Kirchenjahr starten, das ja mit dem Advent losgeht und das Kalenderjahr beenden. Und wenn wir dann im neuen Jahr angekommen sind, werden wir, wie es hier am Mittwochabend schon früher Tradition war, mit der Jahreslosung erstmal weitermachen, bevor wir uns wieder ein biblisches Buch vornehmen. Aber das so als kleiner Teaser. Und ja, jetzt wollen wir uns ein letztes Mal zum Philipperbrief nochmal wenden. Dem soll heute Abend jetzt die ganze Aufmerksamkeit gelten. Und ich weiß nicht, was ihr von den Versen haltet, die wir jetzt gerade gehört haben. Vielleicht ist der ein oder andere von euch geneigt, die Verse irgendwie beim Lesen von der Bibel eher zu überfliegen und wieder zu irgendwie spannenderen oder relevanteren Abschnitten von der Heiligen Schrift zu kommen. Und zugegeben, die Verse hier, die scheinen auf den ersten Blick ja vielleicht nicht so wahnsinnig tiefgründig zu sein, oder? Irgendwie so mit freundlichen Grüßen und Tschüss, ne? So ungefähr könnte man das von der Wichtigkeit her einschätzen, wie irgend so eine Höflichkeitsfloskel halt am Ende von so einem Brief. Und es sind jetzt vielleicht nicht die Verse vom Philipperbrief, auf die ihr jetzt die ganze Predigtserie über schon so hingefiebert habt, bis wir jetzt endlich hier bei Philipper 4, 21 angekommen sind. Ich kenne das Gefühl, aber das wollen wir, wenn es uns vielleicht eben beschlichen hat, jetzt abschütteln. Lasst uns ganz auf diese Verse hier fokussieren jetzt. Auch das hier ist Gottes lebendiges Wort, dass der Heilige Geist heute zu uns spricht, dass er heute zu dir spricht. Wir wollen Ohren und auch Herzen haben, die drauf hören, und es geht um was. Der Geist, der weht, wo er will, kann man sagen. Und es ist gut, dass er das nicht nur in irgendwie so ganz hoher Christologie wie in Philipper 2 oder so macht, sondern dass er das auch in so ganz alltäglichen Dingen tun kann, wie zum Beispiel hier in einem scheinbar einfachen Briefschluss. Okay. Nachdem wir jetzt also in dieser Serie zum Philipperbrief über ganz viele Themen gesprochen haben, über Krieg und Frieden sozusagen von den Christen, über die Erniedrigung und die Erhöhung von Jesus, über Freude und Leid, über Mangel und Reichtum, da geht's jetzt heute um Grüße und gute Wünsche, nämlich diese abschließenden hier im Philipperbrief. Und ich habe mich tatsächlich gefreut, als der Sam mich gefragt hat, ob ich heute gerade zu dem Text hier predigen kann, weil Okay, das erzählt euch kurz. Nach meiner letzten Predigt hier vor 3 Wochen, da habe ich ein Feedback bekommen. Und das war ungefähr so, dass es zu viel Information war. Das ist irgendwie zu kompliziert, wenn man seit 5 wach ist und dann abends entsprechend erledigt ist. Einfach zu viel Info. Als er mich also zu dem Text hier gefragt hat, dachte ich, wunderbar, das ist ein guter Versuch, mit den Infos mal nicht irgendwie das Zusatz zu übertreiben. So keep it simple. Hier ist ja nicht so viel Tiefgang drin, oder? So, dachte ich zumindest. Aber ich bin dann doch ein bisschen überrascht worden, auch selbst bei dem Text. Aber ja, jetzt lasst uns mal sehen. Und ich hoffe, ihr könnt mir dabei gut folgen. Okay, ich würde gerne zu Beginn einmal kurz beten und dann stürzen wir uns sozusagen in den Text. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort an uns und ich will dich bitten, dass du es uns heute Abend aufschließt, dass du mir auch Klarheit gibst in der Verkündigung und dass dein Wort und deine Gnade uns heute Abend erbauen darf. Amen. Okay, los geht's. Nachdem der Alex ja in den letzten beiden Mittwochen hier so die gute Tradition angefangen hat, dass er so viele Predigtpunkte genommen hat, quasi wie es Verse gab, will ich mal versuchen, mit der kleinen Tradition jetzt nicht zu brechen. Ich habe also sozusagen drei Punkte. Und zwar wäre Nummer 1, ne, sei du der Trost und der Beistand für deine Geschwister. Punkt Nummer 2, wahre du die Einheit mit deinen Geschwistern. Und Punkt Nummer 3, beides ist möglich, wenn du in der Gnade unseres Herrn bleibst. So, und wenn ihr jetzt aufmerksam das mit dem Text vergleicht, fragt ihr euch vielleicht erstmal, ob ich beim richtigen Text bin. Aber, ja, ich denke schon, ich rede schon über den Text hier und würde meinen, die Punkte, dass die in unserem Text drinstecken. Wenn auch so ein bisschen versteckt, ein bisschen indirekt vielleicht. Lasst uns also mal einsteigen mit Punkt Nummer 1. Der Trost und der Beistand für die Geschwister. In Philipper 4, Vers 21, da lesen wir das eben. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Eigentlich ein Vers, der keine große Auslegung braucht, der erstmal auf Anhieb so verständlich ist. Der uns aber vielleicht doch so ein bisschen in einem anderen Licht erscheint, wenn wir uns die Situation, in der die Philipper gesteckt haben, nochmal vor Augen führen. Wie ging es denn den Philippern? Na, wir haben es schon gehört in den letzten Wochen. Die hatten Mangel, Leid und Verfolgung zu ertragen. Wir lesen zum Beispiel in Philipper 1, Vers 29, dass ihnen die Gnade verliehen wurde, für Christus zu leiden. Oder in Philipper 4, Vers 10 haben wir letzte Woche gehört, wie Paulus schreibt, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Die Philipper, die hatten es also alles andere als leicht. Und wie ging es dem Paulus? Der war in Gefangenschaft und das Todesurteil war durchaus im Bereich von dem, was der von der Zukunft erwarten durfte. In Philipper 1, Vers 20, da schreibt Paulus den Philippern und lässt sie wissen, dass Christus an ihm hochgepriesen werden wird, es sei durch Leben oder durch Tod. Die Philipper, die hatten es also nicht leicht und auch Paulus selbst hat quasi dem Tod ins Auge gesehen. Nach menschlichen Maßstäben schreibt hier also jemand in einer ganz dramatischen Lage und zwar an Geschwister, die selbst in der größten Not stecken. Das ist eigentlich Zeit für große Worte, oder? Und klar hat Paulus große Worte in seinem Brief generell hier auch an vielen Stellen gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ein paar. Ich gebe mal einige davon wieder. Er hat zum Beispiel geschrieben, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Gott ist es, der in euch sowohl wirkt, das Wollen als auch das Vollbringen. Ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und so weiter. Aber das große Finale von dem Brief jetzt, diese letzten 3 Verse, die klingen dann schon irgendwie ein bisschen anders, oder? Wo sind da jetzt die großen Worte geblieben? Die Verse hier, die wirken vielleicht nicht wie so ein Kunstgriff jetzt für Trost und Ermutigung. Und in vielen von seinen Briefen ist es ja zumindest so, dass der Paulus am Ende immerhin ziemlich detailliert auf einzelne Personen eingeht. Ne? Der lobt sie, der grüßt sie nochmal besonders oder macht sowas Ähnliches. Aber auch das fehlt hier. Der Paulus Er schreibt dessen relativ allgemein, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Und das erstmal vorweg, so ein Heiliger in Christus Jesus, das ist schlicht jeder, der zur Gemeinde von Jesus Christus gehört. Wichtig ist eben, dass dieses Heilig in Christus Jesus auch wahrzunehmen. Heilig sind wir nur, wenn wir in Christus Jesus sind, nicht außerhalb von ihm. Okay, aber soweit so gut. Ein Heiliger ist also jemand, der zu Jesus gehört. Und doch haben diese simplen Wörter hier, grüßt jeden Heiligen, eine kleine Besonderheit an sich. Das hier ist nämlich tatsächlich das einzige Mal in allen Briefen von Paulus, dass er so scheinbar allgemeine Abschlussgrüße in der Einzahl formuliert. Normalerweise schreibt er an Stellen wie der hier so sinngemäß, grüßt alle Heiligen. Hier schreibt er, grüßt jeden Heiligen einzeln sozusagen, wenn man es genau nimmt. Normalerweise dürfte sich das also in den Gemeinden, an die er so geschrieben hat, ungefähr so zugetragen haben. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr werdet jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Gemeinde in Korinth und ich hätte euch jetzt den zweiten Korintherbrief vorgelesen und wollt jetzt diese Grußanweisung von Paulus am Ende in die Tat umsetzen, dann würde der Abschluss vielleicht frei übertragen ungefähr so aussehen. Viele Grüße euch allen von Paulus und allen anderen. Das ist klar nett, also überhaupt nichts dagegen. Aber jetzt stellt euch mal demgegenüber vor, ihr werdet jetzt die Philipper, diese leidenden, verfolgten armen Philipper und ich würde jetzt hier Paulus Anweisung umsetzen wollen. Dann sah es ungefähr so aus. Paulus grüßt dich und Paulus grüßt auch dich und auch dir die besten Wünsche von Paulus. Was Paulus hier also mit seiner Sprache andeutet oder macht, er hebt jetzt niemanden heraus, er bleibt aber auch nicht so distanziert. Paulus versucht hier zum Abschluss nochmal mit wenigen Worten jeden Einzelnen in seiner Situation so ein bisschen in den Blick zu rücken und ihm besonders Grüße auszurichten. Und das ist tröstlich. Das macht auch einen Unterschied, ob ich als Teil von so einer Masse gesehen werde oder ob ich persönlich angesprochen bin. Ihr wart bestimmt schon mal auf irgendwelchen offiziellen Veranstaltungen, keine Ahnung, auf der Arbeit, im Studium, wo auch immer, wo dann halt mit den üblichen Floskeln so begrüßt wird, irgendwie liebe Kollegen, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren oder so ähnlich. Und dann aber so eine Reihe von Ehrengästen nochmal besonders einzeln begrüßt werden. Vielleicht irgendwelche Vorstände, der Bürgermeister oder keine Ahnung, wer auch immer. Und was Paulus macht, der macht also sozusagen die Philipper gewissermaßen alle zu Ehrengästen. Der bringt hier zum Ausdruck, dass ihm jeder Einzelne wichtig ist. Und so gesehen zu werden, das ist tröstlich, besonders wenn man eben in Not ist. Und das ist außerdem eine Perspektive, die wir uns auch ganz prinzipiell hier abschauen und zu eigen machen können. Dass wir nicht nur das Kollektiv sehen, sondern auch den Einzelnen. Wir sehen hier so exemplarisch beim Grüßen im Prinzip, das eben mehr umfassen kann. Ich kann zum Beispiel hingehen und irgendwie 1.000 Euro für die verfolgte Kirche spenden. Ich kann aber auch 10 verfolgten Geschwistern jeweils 100 Euro geben und den Einzelnen dadurch vielleicht mehr segnen. Oder, keine Ahnung, ich investiere vielleicht 20 Stunden in der Woche in die Gemeinde, aber vielleicht ist es manchmal auch eher dran, die in den Einzelnen zu investieren, den Einzelnen zu sehen, der gerade konkreten Beistand braucht. Was jetzt besser oder schlechter ist, das kann man sicher nicht irgendwie jetzt pauschal beantworten. Beides, also den Blick aufs große Ganze und auch den Blick auf den Einzelnen, das hat beides seine gute Berechtigung. Hier ist es Paulus aber wichtig, die Philipper einzeln mit seinen Grüßen zu sehen und er erinnert uns auch selbst dann dran, von Zeit zu Zeit dasselbe zu machen. Die Gemeinde, die ist ja nicht nur irgendwie so eine unpersönliche Institution wie jetzt eine Behörde oder so, sondern die ist der Leib Christi und der besteht aus einzelnen Gliedern, der besteht aus einzelnen Menschen. Lasst uns also diese Menschen auch immer als Einzelne sehen, gerade dann, wenn sie leiden. Das spendet Trost. Okay, so viel also zu den Grüßen von Paulus an die Philipper. Die lehren uns auch den Einzelnen im Blick zu haben. Aber noch eine Sache ist an dem Vers 21 interessant. In dem zweiten Teil von Philipper 4, 21 schreibt Paulus, es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. An der Aussage sehen wir erstmal, es waren offenbar trotz Gefangenschaft Brüder bei Paulus. Beim aufmerksamen Lesen von den Worten hier, da kam mir irgendwie relativ schnell so eine bekannte Aussage von Jesus in den Sinn, von der Matthäus uns in Matthäus Kapitel 25 berichtet. Jesus hält da so eine sogenannte Endzeitrede über das große Gericht, das er bei seiner Wiederkunft mal halten wird. Und zwar sagt er da, dass er die Menschen scheiden wird, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und er begründet sein Urteil, das er über jeden fällt, unter anderem mit den Worten hier, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Genau das ist es, was die Brüder bei Paulus gemacht haben. Und das ist wirklich ein Liebesdienst, wenn wir unsere Geschwister, die in Not sind, ganz egal, ob das jetzt ein Mangel ist, eine Krankheit, physisch oder seelisch, Gefangenschaft oder sonst irgendeine Not, das ist ein Liebesdienst, wenn wir dann für unsere Geschwister auch da sind. Das sind Taten, die ewigen Wert haben. Das ist das, was Jesus uns gelehrt hat und die Taten, die werden deswegen auch im Gericht bestehen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So spricht Jesus da weiter. Wir können uns also ein Beispiel nehmen an den Brüdern, die bei Paulus waren, als er im Gefängnis saß und den Tod vor Augen hatte. Wir können unsere Geschwister im Glauben, wir können denen den Beistand und die Hilfe leisten, die sie brauchen. Klar kommt man hierzulande jetzt nicht so schnell wegen seines Glaubens ins Gefängnis, wie das bei Paulus war. Aber Anteil zu nehmen, zu zeigen, auch bei Krankheit, bei Not, bei Verlust, dafür gibt's mehr als genug Raum, wenn wir nur Augen haben, die einzelnen Geschwister auch sehen. Ich kann mich dann natürlich wie der Bock verhalten, um in dem Bild von Jesus zu bleiben und die Augen schließen. Dann kann ich im Endgericht klar mal vielleicht behaupten, ich hab dich doch nie leiden gesehen, Jesus. Aber wenn ihr mal weiterlest in Matthäus 25, dann wird schnell deutlich, das zählt nicht. Ich versichere euch, was ihr einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. So formuliert es Jesus. Lehne ich es also ab, meine Geschwister im Glauben, denen beizustehen und verschließe ich meine Augen vor der Not von meinen Geschwistern, dann verleugne ich doch irgendwie letztlich, dass Jesus in meinen Geschwistern überhaupt lebt, dass ich ihn überhaupt sehen will. Also lasst es uns nicht so machen, sondern ein Beistand für die Geschwister sein, wo immer wir das sein können. Okay, treten wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns Philipper 4, 21 nochmal als Ganzes an. Was Paulus in dem Vers also insgesamt so subtil erkennen lässt, ist die Aussage, ich habe jeden Einzelnen von euch im Blick, aber auch die Brüder und Schwestern haben mich als Einzelnen im Blick. Wir sehen also hinter dem Vers sozusagen auch eine gewisse Gegenseitigkeit der Beziehung zwischen Paulus und den Geschwistern im Glauben. Einer hat auf den anderen Acht, einer sieht und trägt die Lasten vom anderen mit. Und das ist jetzt nicht so dieses Prinzip, eine Hand wäscht die andere, sondern hier nimmt Paulus die Philipper einzeln in den Blick und lässt erkennen, dass es wieder andere Brüder gibt, die auch ihn sehen. Durch den unscheinbaren Vers hier leuchtet also so die echte christliche Gemeinschaft durch. Und eine echte christliche Gemeinschaft, die ist nie eine Einbahnstraße und die ist mehr als ein Geben und ein Nehmen. Ob du also jetzt selbst in Not bist oder ob du dich so heilig fühlst, dass du irgendwie denkst, du schwebst irgendwie über den Dingen, bist du ein Christ, dann gehört dieser gegenseitige Beistand auch dazu. Auch jemand wie Paulus hat den Beistand von seinen Brüdern ja gerne in Anspruch genommen. Wir haben Paulus im Philipperbrief hier schon dankbar gesehen für materielle Versorgung. An anderer Stelle sehen wir ihn, dass er um Gebet bittet und wieder an anderer Stelle um praktische Hilfe. Ganz egal also, ob jetzt jemand in Not ist oder nicht, oder ob er an seiner Lage verzweifelt oder ob er eben so heilig und über den Dingen ist wie ein Paulus. Wenn er ein Christ ist, dann braucht er Gemeinschaft, dann braucht er jemanden an seiner Seite und ja, vielleicht auch gerade dich. Lasst uns also offene Augen für unsere Geschwister im Glauben haben, dass wir sie, wie Paulus das ja auch andeutet, in ihrer Lage sehen und ihnen Trost und Beistand sein können, wo immer sie Trost oder einen Beistand brauchen. Okay. Kommen wir zu Punkt 2. Wahre die Einheit mit deinen Geschwistern. In Philipper 4, 22, da schreibt Paulus, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Wieder so ein Vers, der an sich relativ leicht verständlich ist, uns aber doch auch ein bisschen tiefer führen kann. Also, wenn hier so munter weiter gegrüßt wird, dann ist es doch eine gute Gelegenheit, dass wir uns nochmal die Bedeutung von so einem Gruß bewusst machen. Was bedeutet so ein Gruß eigentlich? Bei uns ist es häufig eben so eine reine Höflichkeitsfloskel am Anfang oder am Ende von Kommunikation. So Hallo und Tschüss, wenn man jetzt informell ist. Ein Gruß zeigt aber auf einer tieferen Ebene auch den Grad der Verbundenheit an. Wenn ihr euch mal überlegt, wie ihr jetzt zum Beispiel einen entfernten Bekannten grüßt, wie ihr einen Kollegen grüßt, dann wie ihr einen Freund grüßt oder jemanden aus der Gemeinde, aus der Familie oder sogar den Ehepartner, dann wird da hoffentlich ein Unterschied zum Ausdruck kommen. Und je nach dem Grad der Verbundenheit mit dem, den man grüßt, macht das natürlich dann auch mehr oder weniger Sinn, extra Grüße ausrichten zu lassen. Niemand von uns käme ja hoffentlich auf die Idee, im geschäftlichen Kontext irgendwie so die Sorte von Gruß zu erwarten, die Paulus hier den Flippern ausrichtet. Oder, keine Ahnung, habt ihr schon mal Post von der Bank bekommen zum Beispiel, wo dann der Briefschluss irgendwie so war, es grüßen Sie alle Mitarbeiter der Sparkasse Freiburg, besonders aber meine Kollegen aus der Abteilung Kreditwesen. Das macht man nicht. Wenn ich aber jetzt meinen Eltern aus dem Urlaub eine Postkarte schreibe und irgendwie mit den Worten schließen, viele Grüße senden wir, keine Ahnung, von der Nordsee, besonders auch die Kids, dann wirkt es nicht so fehl am Platz, weil da einfach eine engere Verbindung ist. Langer Rede, kurzer Sinn. Was uns die ausgerichteten Grüße hier in Philipper 4, 22 zeigen, das ist eine Verbundenheit, die Christen in Rom, wo der Paulus ja inhaftiert war, ganz offensichtlich gegenüber den Christen in Philippi verspürt haben. Und die Verbundenheit, die findet hier in diesen Grüßen ihren Ausdruck. Und das ist bemerkenswert. Wir können ja nicht damit rechnen, dass sich die römischen Christen und die aus Philippi jetzt persönlich gekannt hätten. Und trotzdem sehen wir da ein Band, eine Verbundenheit zwischen Geschwistern von beiden Gemeinden. Woher kommt das? Das Band, das ist gestiftet durch Jesus Christus. Seht ihr, die Heiligen in Rom lassen die Heiligen in Christus in Philippi grüßen. Da wird diese Verbindung in Christus deutlich. Da ist Einheit und Gemeinschaft, die dank Christus auch unter Unbekannten bestehen kann. Das sind nämlich unmittelbare Anknüpfungspunkte, unmittelbare Nähe. Da ist eine gemeinsame Basis. Auch wenn man sich noch gar nicht persönlich kennt. Man gehört nun mal zum selben Leib. Wenn es jetzt aber schon unter eigentlich Fremden, die zu Jesus gehören, so ist, wie viel mehr sollte das dann unter Bekannten in Christus so sein? Deswegen ist es schade, wenn wir in die Gemeinde, sonntags ist da die Versuchung natürlich irgendwie viel höher als hier am Mittwoch, wo wir eine kleine Runde sind, aber da ist es doch schade, wenn wir in der Gemeinde grußlos und irgendwie so mit einem gesenkten Blick aneinander vorbeihuschen. Lass uns Beziehungen leben und den Geschwistern ein Zeichen des Friedens, einen Gruß geben, egal ob wir die jetzt kennen oder nicht. Wo wir das grüßen lassen, zeigt das im Grunde nur so eine innere Unverbundenheit, die wir dem anderen gegenüber spüren. Aber so soll das nicht sein. Sind wir in Christus, dann sind wir verbunden, auch wenn wir uns noch nicht persönlich gut kennen. So wie die Philipper und die Römer damals. Wir können da den Gedanken, den Jesus in seiner Endzeitrede formuliert hat, auch ruhig wieder aufgreifen. Versucht also ruhig, Christus in deinen Geschwistern zu erkennen. Und spätestens dann wirst du hoffentlich auch unbedingt ein Zeichen der Gemeinschaft senden und auch empfangen wollen. Schaut mal im Alten Testament, da können wir zum Beispiel nachlesen, dass die Brüder Josef nicht mehr grüßen wollten. Und was dann wenig später passiert ist, das wisst ihr, ne? Die haben ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. So drastisch wird es bei uns dann hoffentlich nicht zugehen, aber das Nicht-Grüßen, das ist so ein erster Schritt in die falsche Richtung. Wir zeigen damit, ich fühle keine Verbindung zu dir und ich will sie vielleicht auch gar nicht. Und das, obwohl Christus uns doch eigentlich eins gemacht hat. Wunderbar also, dass die Christen in Rom sich nicht so gegenüber den Christen in Philippi verhalten haben, im Gegenteil. Und wir wollen da von ihnen lernen und immer offen sein für Gemeinschaft mit Geschwistern. Okay, aber warum jetzt nochmal besondere Grüße aus dem Haus vom Kaiser? Naja, wenn der Gruß den Grad der Verbindung zeigt, dann zeigt dieser besondere Gruß, dass hier die Verbandlung wohl irgendwie noch stärker empfunden wird. Hier wird klar, da grüßen nicht nur die einen Heiligen Christus die anderen, sondern da grüßen welche, die noch mehr mit den Philippern gemeinsam haben. Philippi, das war ja nicht einfach nur eine Stadt in Mazedonien, ihr habt es schon mal gehört, sondern eine römische Kolonie mit vielen römischen Bürgern und Beamten also. Hier gehen also Grüße raus von Leuten, die nach der Kultur und nach dem Recht damals dem Kaiser besonders verpflichtet sind, die aber tatsächlich einem anderen Herrn gehören, nämlich Jesus Christus. Und diese Grüße, die gehen an eine Gemeinde, in der wir mit überdurchschnittlich vielen Römern rechnen dürfen, und die gehen raus auch an andere Gläubige, die einfach in einem Umfeld leben, in dem halt eine besondere Romtreue erwartet wird. Die Leute aus dem Haus des Kaisers, die fühlen also wahrscheinlich deswegen besonders mit den Philippern mit und lassen sie deswegen besonders grüßen. Die Christen im Haus des Kaisers, die wissen, was es bedeutet, als Christ unter ähnlichen Bedingungen wie die Philipper zu leben. Die können besonders mit ihnen mitfühlen und können die Philipper mit ihren expliziten Grüßen hier wahrscheinlich auch besonders ermutigen. So ungefähr nach dem Motto, hey, sogar im kaiserlichen Palast sind wir Christen da. Wenn es schon für uns, die wir hier im Haus des Kaisers leben und arbeiten, möglich ist, Christus die Treue zu halten, dann könnt ihr das auch in eurer Situation schaffen. Bleibt dran, ihr seid nicht allein. Das ist sozusagen die Message, die da mitschwingt. Die aus dem Haus des Kaisers und die in Philippi, die sind also wegen ihrer Situation nochmal ein Stück enger miteinander als Herr X und Herr Y, das sind Christus halt, wären. Und daraus können wir noch was anderes lernen. Es muss uns in der Gemeinde eben nicht jeder gleichnah sein. Mittwochs sind wir zwar verglichen mit Sonntag eine kleine Runde, aber wir als Calvary Chapel Freiburg, wir sind ja eine recht große Gemeinde und du wirst es einfach nicht schaffen, mit jedem hier intensiven Kontakt zu pflegen. Nah an jedem Einzelnen aus der Gemeinde dran zu sein. Stattdessen bist du wahrscheinlich an denen enger dran, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du. An denen, die zum Beispiel auch studieren, wenn du Student bist, oder an denen, die auch schon Familie haben, wenn du Familie hast, oder an denen, die eben noch keine Familie haben, wenn du noch keine hast. An denen, die in derselben Ecke von der Stadt wohnen, oder. Das ist nicht untypisch und per se auch nicht unchristlich. Es ist also in Ordnung, irgendwie, keine Ahnung, Chattreffen zu machen oder einen Männerabend anzubieten oder gemeinsam eine Frauenfreizeit zu organisieren oder irgendeine Aktion im Stadtteil. Das ist alles in Ordnung. Es ist Raum für engere Beziehungen, die nicht allein auf der gemeinsamen Identität in Christus gründen, sondern auch durch die konkrete Lebenssituation bestimmt werden. Wenn du halt in einer bestimmten Situation steckst, kannst du wahrscheinlich besser mit denen mitfühlen und das Leben teilen, denen es ähnlich geht wie dir oder die schon Ähnliches erlebt haben. Das ist an sich vollkommen in Ordnung. Aber eins will ich noch einschränkend dazu sagen, zum Problem wird es spätestens da, wo ich andere ganz aus den Augen verliere, wo ich ja, den weder dienen möchte, noch mir dienen lassen möchte. Es wird da zum Problem, wo ich im Grunde keine Gemeinschaft mehr in Christus pflege, sondern nur noch eine Gemeinschaft, keine Ahnung, in Sport, im Ausgehen, im Stadtteil oder sonst wo. Es wird ein Problem dann, wenn ich gar nicht mehr interessiert bin, überhaupt ja, weitere Gemeinsamkeiten mit Geschwistern zu entdecken, wo ich aufhöre, die anderen Geschwister überhaupt zu grüßen oder als Mitchristen kennen zu wollen. Spätestens dann ist man vom Pferd gefallen. Es ist also wunderbar, ein Zeichen der Ermutigung zu senden, gerade wenn ich dem Gegenüber aufgrund meiner eigenen Erfahrungen besonders gut verstehen und ihn ermutigen kann. Ich sollte mich aber nicht innerhalb von einer Gruppe in der Gemeinde abschotten, sondern immer über den Tellerrand hinaus gucken und auch handeln. Wenn wir das so machen, dann können wir Einheit mit allen Geschwistern wahren und gleichzeitig die Situation besonders nutzen, in die Gott uns nun mal gestellt hat. Ganz so wie es hier die Christen aus dem Haus des Kaisers mit einem einfachen Gruß gemacht haben, indem sie die Philipper halt besonders ermutigen wollen, ohne sich dabei jetzt aber aus der Menge von den anderen Christen in Rom irgendwie zu lösen. Lasst uns also Einheit bewahren, auch wenn wir in bestimmten Gruppen unterwegs sind und da besonders Anteil nehmen. Soweit, so gut. Kommen wir noch zum letzten Vers. Kommen wir zu Philipper 4, 23. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir haben bisher darüber gesprochen, dass wir uns als Christen gegenseitig sehen sollen und uns beistehen sollen. Jetzt wollen wir uns den abschließenden Segenswunsch von Paulus vornehmen, der gewissermaßen die Grundlage für so ziemlich das ganze Christenleben bietet, nämlich die Gnade. Der Segenswunsch hier, der ist auch ja ziemlich sicher ganz generell gemeint. Schon in den Versen Philipper 1, Vers 1 und 2, da hat Paulus den Heiligen Christus Gnade von Jesus Christus gewünscht. Und genauso schließt er den Brief gewissermaßen auch damit ab, dass er den Heiligen Christus die Gnade von Christus Jesus wünscht. Das veranschaulicht ganz gut, wie die Gnade im Grunde ja alles rahmt und bestimmt, was innerhalb von dem Brief, aber was auch innerhalb von so einem Leben als Christ passiert. Klar, also, dass wir jetzt irgendwie hier die Gnade heute Abend jetzt nicht ganz ausloten können. Ich will aber einen Aspekt noch rausgreifen, den unser Text hier betont und den in Beziehung setzen zu dem, was ich bisher gesagt habe. Wodurch wird unser Grüßen untereinander jetzt mehr als so ein Dreschen von Höflichkeitsfloskeln? Und wodurch werden wir überhaupt fähig, die Augen für unsere Geschwister zu öffnen? Und wodurch können wir Einheit haben, so unterschiedlich wir auch sind? Die Antwort auf all das ist Gnade. Und das klingt vielleicht so ein bisschen sehr fromm und plakativ, aber machen wir uns eine Sache erstmal bewusst, die der Text hier auch besonders betont. Da steht ja nicht bloß, die Gnade sei mit euch, sondern da steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Daran sehen wir, dass diese Gnade gar nicht so abstrakt und unbestimmt daherkommt, sondern dass sie an den Herrn und an eine Person gebunden ist. Und diese Gnade, die geht nicht nur von einer Person aus, sondern die gilt auch einer Person, einem Menschen. Ein Stein, der wird niemals einem Baum Gnade erweisen und Gnade ist auch irgendwie nicht so ein körperloses Ideal, das in der geistigen Welt irgendwie umherschwebt. Gnade, die wird sichtbar, wo wir miteinander, wo Personen in Beziehung kommen. Und Gnade, die hat ihren Ursprung in Gott. Und hier wird genau genommen die Gnade vom Sohn, von Christus Jesus eben angesprochen. Wir haben selbst Gnade von Gottes Sohn, von Jesus empfangen. Und deswegen nennt man uns auch zu Recht Christen. Da ist eine andere Gnade angesprochen als beispielsweise die vom Vater, der eben ja oft als der Schöpfer beschrieben wird. Die Gnade von Gott als Schöpfer, die können alle Menschen empfangen und als Ebenbilder Gottes auch untereinander spiegeln. Gott, der Schöpfer, der erbarmt sich ja auch über Ungläubige, wenn er zum Beispiel, wie es in der Bibel mal heißt, Regen gibt, auch auf die Felder, oder wenn er die Sonne schafft, die auch die Menschen wärmt, die ihm nicht glauben. Und analog dazu können sich auch Nichtchristen zum Beispiel untereinander gnädig versorgen. Aber geistliche Nahrung, geistliche Versorgung, die uns die Gnade von Gott, dem Sohn, bringt, die gilt nicht für jeden gleich. In dieser Gnade, in der stehen wir, wenn Jesus Christus unser Herr ist. Und das ist die Gnade, die auch dann trägt, wenn die Schöpfung mal an einem Tag zusammengerollt wird, wie eine Buchrolle, wie es heißt, um Platz zu machen für was Neues. Diese unvergängliche Gnade, die soll unser Handeln anspornen zu Gnadentaten, die auch einen ewigen Wert haben und die auch in den kleinen Dingen, vielleicht in einem Gruß, ihren Platz finden. Macht euch das also bewusst, ihr empfangt Gnade nicht nur von dem Vater, sondern als Christen auch besonders von dem Sohn. Und diese Gnade, die soll der Motor von unserem Handeln sein, gerade auch innerhalb von der Gemeinde, innerhalb vom Leib Christi. Wenn wir also in unserem Grüßen, in unserem Handeln, in unserer Einheit Anteil aneinander nehmen und unsere Verbundenheit erkennen lassen, dann ist es nichts, was wir halt einfach mal so machen, weil wir halt höflich sind. Nein, die sichtbare Gnade, die soll von unserem Herrn Jesus Christus durch uns zu den Geschwistern kommen. Wir nehmen Anteil an der Situation des anderen, weil Jesus Christus Anteil an unserer Situation nimmt. Wir sehen den anderen, weil Jesus Christus uns gesehen hat. Wir bleiben in Einheit auch mit denen in der Gemeinde, die jetzt nicht zu unserem Freundeskreis gehören, weil Jesus Christus es auch nicht wie ein Raub festgehalten hat, wie Paulus geschrieben hat, für sich zu bleiben, mit seinesgleichen zu bleiben, mit der Gottheit eben. Aus uns raus haben wir als Menschen, ja, keine Ahnung, wie kann ich das sagen, aus uns raus haben wir nicht so das Gewicht so aufeinander zu achten. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben nicht so die Grundlage, das konsequent zu machen, wenn wir Jesus nicht haben. Am Ende fließen all die guten Dinge aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus zu uns. Und wir sind gesegnet, wenn wir seine Gnade annehmen und von dieser Quelle an unsere Geschwister weitergeben, die ja nie versiegt. Wir wollen Jesu Gnade also gerne empfangen, die Gnade, die Paulus hier den Philippern wünscht. Und diese Gnade, die soll dann wiederum ihren Ausdruck finden im Umgang mit unseren Geschwistern, sodass wir unsere Brüder und Schwestern sehen, wie Jesus uns gesehen hat, dass wir ihnen beistehen, wie Jesus uns beisteht und dass wir die Einheit wahren, die Jesus selbst möglich gemacht hat. Okay, kommen wir zum Abschluss. Wie ist es jetzt? Ein Brief, der endet irgendwann und hier tut er das mit einem Gruß und guten Wünschen. Ein Brief, der endet zwangsläufig irgendwann. Aber eine Beziehung, die tut es hoffentlich nicht zwangsläufig auch. Die Geschichte von Paulus und von den Philippern, die muss mit diesem Brief ja nicht zu Ende gewesen sein. Und so kommt auch unsere Geschichte miteinander heute hoffentlich nicht ans Ende, sondern geht weiter. Wir dürfen Gnade empfangen und weitergeben in unseren Beziehungen. Und unsere Beziehungen in der Gemeinde, die dürfen dadurch wachsen. Mein Wunsch wäre es, dass euch diese Serie zum Philipperbrief auch heute nochmal zum Abschluss, dass ihr die ermutigt verlasst und zwar ermutigt, auf eure Geschwister Acht zu haben und mit ihnen durch die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus zu leben. Sodass unser Umgang miteinander eben Verbundenheit zeigt und nicht nur in so hohlen Formen besteht, sondern aus einer tiefen Gnade schöpft, die den anderen sieht und die für den anderen da ist. Wir wollen Trost und Beistand für unsere Geschwister sein, in Einheit mit ihnen leben, und zwar aus der Gnade. Von uns an unsere Geschwister, da soll eben nicht so ein bloßes Blabla gehen, so eine Floskel, sondern ein Ja, Ja, Ja zu ihnen und Ja zu Christus in ihnen. Amen.